Und ich glaube, wir haben jetzt aber auch einen Wendepunkt erreicht, wo wir jetzt langsam verstanden haben, dass wir auch viel über Souveränität gesprochen haben und jetzt auch anfangen müssen, das zu implementieren irgendwo. Und genau an diesem Wendepunkt sind wir, glaube ich, gerade.
Hallo und willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer, Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Tim Grosser, unser Senior Analyst, mit dem ich zusammen eine Studie gemacht habe, eine Befragung zum Thema Datensouveränität. Und das Thema wird natürlich immer heißer, jetzt auch wieder mit den aktuellen Vorfällen rund um Fable. Da kann sich niemand mehr verdrücken, sage ich mal, denn jetzt ist es passiert. Es gibt den Präzedenzfall durch eine sozusagen behördliche Anordnung wurde der Zugang zu einem Frontier-Modell abgeschaltet. Also Souveränität ist ein globales Phänomen. Und wir haben hier einige interessante Ergebnisse aus unserer Studie, die wir dann besprechen und ein bisschen in den Kontext setzen und dann auch ein bisschen ableiten, was Unternehmen jetzt eigentlich tun sollten. Viel Spaß mit der Folge. Hi Tim.
Hi Carsten, grüß dich.
Super, dass du wieder mal im Podcast bist, denn unser Anlass ist sehr erfreulich und auch, glaube ich, super interessant, denn wir haben zusammen eine Studie gemacht, die letzte BARK-Studie zum Thema Datensouveränität. Wir haben sie bezeichnet Data Sovereignty 2026 und haben dahinter gesetzt Reality Relevance Roadmap. Das war so ein bisschen dann auch schon die Agenda sozusagen. Aber bevor wir da einsteigen, gibt unseren Zuhörern und Zuschauern doch vielleicht mal einen ganz kurzen Einblick zur Studie selbst.
Ja, gerne. Das ist ja die zweite Studie, die wir jetzt zusammen machen zum Thema Datensouveränität, quasi die Folgestudie. In den letzten Jahren haben wir ja schon mal eine gemacht. Und jetzt Mitte Mai ist jetzt die neue Edition erschienen, wie du gerade gesagt hast. Und damit tatsächlich noch mehr Teilnehmer sogar befragen können, die sich halt gerade zu dem Thema Datensouveränität oder ihre Erfahrungen zum Thema Datensouveränität teilen können. Insgesamt waren es 320 Teilnehmer. International war die Studie, also global, haben wir aus vor allen Dingen aus Nordamerika und Europa quasi die Stimmen hier einsammeln können. Und sagen wir von Industriebezug her war es eigentlich ein guter Mischmasch. Also haben wir auf jeden Fall einen guten Querschnitt auf jeden Fall bekommen. Und in der Studie selbst, ja, haben wir es tatsächlich geschafft, viele Fragen nochmal zu stellen, um Zeitbezug einfach herzustellen und noch zu schauen, wie entwickelt sich das Thema Datensouveränität und sind an der einen oder anderen Stelle auch nochmal mehr ins Detail gegangen hier.
Ja, und dass wir die Studie jetzt das zweite Mal gemacht haben, liegt natürlich an der weiterhin hohen Aktualität, eigentlich sogar wachsende Aktualität. Das erste Ergebnis der Studie ist ja, dass die Wichtigkeit für Unternehmen des Themas Datensouveränität nochmal zugenommen hat. Und das ist irgendwie auch kein Wunder, denn es gibt ja immer wieder so große Anlässe, große Events, Neuigkeiten, die das Thema wieder befeuern. Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher, Anfang letzten Jahres, als wir die erste Auflage gemacht haben, ob das nicht so ein Thema ist, wo alle sagen, ja, ja, wichtig. Und dann im Laufe des Jahres sozusagen sind dann 100 Sachen dann doch wichtiger oder es wird dann doch nichts gemacht. Aber wir haben sie unter dem Eindruck das erste Mal erstellt dieser neuen Administration in den USA. Da gab es ja dann die Inauguration Januar 2025 von Trump und dann entsprechend die, dann gab es dieses ikonische Bild, ja, wo sich die Tech-Bosse sozusagen, also die CEOs der großen Silicon Valley Tech-Firmen, da alle zu der Inauguration aufgereiht haben und letztendlich ja so ein bisschen auch die Zusammenarbeit damit symbolisiert haben. Und das, so ist es ja auch gekommen und damit ja dann auch die ersten größeren Sorgen um Souveränität, also um den freien Zugang zu allen Diensten und eigentlich nochmal die Klarheit, wie hoch eigentlich die Abhängigkeit ist davon. Mitte 25 gab es das große Ereignis im französischen Senat, wo dann Microsoft letztlich wirklich sagen musste, endgültig, nein, wir können auch bei einem europäischen Hosting nicht endgültig sicherstellen, dass es keinen Zugriff amerikanischer Behörden gibt. Also dieses quasi im französischen Senat ja öffentlich letztendlich sozusagen das Zugeben, dass es immer, ja, es gibt nicht nur Hintertüren sozusagen für die Geheimdienste, sondern es gibt ja den US Cloud Act, der Gerichten dann den Zugriff ermöglicht, weil eben es amerikanische Unternehmen sind, müssen sie sich auch diesem Gesetz beugen, egal wo auf der Welt diese Daten liegen. Und damit hat dann der französische Staat gesagt, ja, die Gesundheitsdaten unserer Kunden, die wollen wir aber schon besser schützen und hat quasi das dann an einen französischen lokalen Cloud-Provider gegeben. Und jetzt Januar 26, und das war sozusagen der Eindruck, unter dem diese Studie stand, denn wir haben im ersten Quartal 26 befragt, gab es ja die große Grönland-Diskussion. Und in dem Zuge, das ist ja erstmal ein politisches Thema gewesen, aber in dem Zuge wurde nochmal deutlich, ja, die große Frage, wie stark können wir uns eigentlich auf die USA verlassen? Wie zuverlässig oder, sagen wir mal, belastbar, vorhersagbar ist eigentlich die Politik da? Und in Davos gab es ja dann endlich von Trump die Aussage, er wird nicht einmarschieren und er wird keine militärische Gewalt anwenden, um da seine Ziele zu erreichen. Und gleichzeitig war aber in Davos auch das große Diskussionsthema digitale Souveränität, weil das natürlich durch solche Aktionen nochmal befeuert wurde. Also immer wieder Anlässe, und wir müssen jetzt sagen, so aus unserer Wahrnehmung, das Thema ist eben nicht weggegangen, sondern ganz im Gegenteil, es wurde noch wichtiger und unsere Daten haben es dann auch gezeigt. Ne? Also wir haben 89% der Teilnehmer, die gesagt haben, es ist wichtig oder sehr wichtig, und der Anteil von denen, die sagen haben, es ist ein sehr wichtiges Thema für uns, ist nochmal gestiegen von 42% auf 51%.
Ja, in der Tat, das ist wirklich schon ein dramatischer Anstieg auch im Vergleich zum letzten Jahr gewesen. Also aber was noch ergänzen kann, wir reden zwar heute über digitale Souveränität und Datensouveränität, aber das Thema ist wirklich sehr nachhaltig, weil es geht ja quer durch die Gesellschaft. Es sind ja nicht nur Daten und es ist nicht nur die digitale Souveränität, es ist eigentlich Souveränität in jeglicher Hinsicht. Und insofern ist es wirklich ein sehr nachhaltiges Thema und wir müssen uns da einfach besser aufstellen grundsätzlich. Und es wird auch in den Unternehmen Einzug halten. Und auch auf den Gesprächen, auf Konferenzen ist Datensouveränität tatsächlich auch immer wieder ein Thema. Und das reicht tatsächlich von Daten über Kontext, über all das, was man eigentlich in der Informationspolitik sieht. Und ich möchte aber noch eine Sache ergänzen. Also du sagst jetzt vor allen Dingen, dass Souveränität vor allen Dingen natürlich durch diese geopolitischen Unsicherheiten gezeigt worden sind. Aber auch da zeigt unsere Studie jetzt beispielsweise, dass es da durchaus auch noch andere Faktoren gibt, die daneben letztendlich dafür Sorge tragen, dass man sich um Datensouveränität kümmert. Und als erstes bleibt und ist, und das zeigt unsere Studie auch, dass es halt die regulatorischen, die legalen Anforderungen sind, die da am ehesten im Raum steht. Die sind zwar leicht zurückgegangen vom letzten Jahr, da hatten das 69% gesagt, dieses Jahr 61%. Und das wird dann gleich gezeigt von den politischen Unsicherheiten. Also die Unsicherheiten holen hier quasi auf. Die Regulatorik war damals ein ganz, ganz starker Treiber, fährt ein bisschen zurück. Jetzt sind es halt eher die Risiken und die Unsicherheiten. Und neben diesen ganzen Themen, wie beispielsweise halt auch diese geopolitischen Unsicherheiten, ist vor allen Dingen auch das Thema Sicherheit und Cybersecurity sehr, sehr hoch geratet worden. Was wiederum, du hattest vorhin zu Geheimdiensten was gesagt, aber es gibt ja auch immer weitere Cyberattacks, die man jetzt letztendlich sieht, versucht tatsächlich in die Infrastruktur einzugreifen, dort Daten zu entwenden, zu verfälschen, sonst was zu machen. Auch das treibt Unternehmen heute sehr, sehr stark nach den Ergebnissen unserer Studie.
Ja, absolut. Also die bei den Treibern würde ich es gerne nochmal betonen, einfach, dass die Diskussion ist natürlich sehr stark, gerade die USA, wo halt ja ein Großteil der Lieferanten sitzt für Cloud-Umgebung etc. Aber Regulatorik ist nach wie vor Thema Nummer eins. Ne? Das also, dass eben sehr, sehr viele gesetzliche Vorgaben, viele auch branchenorientiert, wie jetzt DORA oder dann eben ja NIS2 wird viel genannt. EU AI Act hat einige Vorgaben und so weiter und so weiter. Also da gibt es einfach viel, was die Unternehmen umtreibt. Und insofern glaube ich auch interessant, trotz der ganzen Diskussion, dass das der Faktor Nummer eins ist, der externe Treiber für das Thema. Und was du gerade ansprichst, natürlich das Thema Security, finde ich insofern ein gutes Ergebnis der Studie, dass die Teilnehmer das auch so ernst nehmen, weil jetzt mal einfach so von oben betrachtet, ist es wahrscheinlich ja immer noch ein deutlich höheres Risiko für Unternehmen, Opfer einer Cyberattacke zu werden, also irgendeines Datendiebstahls oder einer Verschlüsselung und Lösegeldforderung oder Ähnlichem, als jetzt, dass sie den Zugriff auf Daten verlieren wegen aufgrund eines politischen Akts in den USA oder ähnlichen Dingen. Und deshalb ist es auch absolut richtig und wichtig, dass hier Cybersecurity auch als einer eben der wichtigsten Maßnahmen auch identifiziert wurde, die halt getroffen werden müssen, um Datensouveränität sicherzustellen.
Ja, in der Tat, du hast auch gerade angesprochen, wir haben jetzt die ganze Zeit über externe Faktoren gesprochen. Intern gibt es dann nochmal Multiplikatoren. Ich würde es eher so rum nennen. Da hat sich auch herausgestellt in unserer Studie, dass hier vor allen Dingen die gesteigerte Nutzung von KI in den Businessprozessen auch ein ganz, ganz großer Treiber oder sozusagen der Top-Treiber für Datensouveränitätsinitiativen ist. Ich denke, das kann man so als Multiplikator, wie schon gesagt, auf die externen Dinge anwenden, weil je datengetriebener und je mehr ich mich auf Daten verlasse, desto anfälliger werde ich auch für Cybersecurity-Anfälle. Es ist umso wichtiger, mich irgendwo auch zu schützen. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich jetzt auch so, dass KI oder die ganzen KI-Funktionen und das ganze tolle neue Zeug vorwiegend halt wieder meistens von Cloud oder den großen Hyperscalern bereitgestellt wird oder vor allen Dingen die Angebote auch in den USA geschaffen werden und viele auch aus der Historie heraus da schon ziemlich abhängig sind. Und jetzt ist halt die Frage, begibt man sich da weiter in die Abhängigkeit oder tut man das jetzt einfach nicht? Also insofern finde ich das schon einen ziemlich starken Treiber. Auch einen internen Treiber. Und das reflektiert, oder das kann man auch bestätigen, halt auch aus den Diskussionen, in denen wir halt in Beratungsprojekten einfach unterwegs sind. Jetzt, wo man halt anfängt, KI-Strukturen oder Architekturen aufzubauen beispielsweise, stellt man sich schon die Frage, wie viel meines Wissens möchte ich denn jetzt in SAP reingeben oder was möchte ich denn in Microsoft reingeben und wo sollen meine Daten, wo soll das Wissen zu den Daten überhaupt liegen und wie kann ich das abgreifen? Ganz, ganz große Aufgabenstellung und da spielt Souveränität schon eine große Rolle.
Absolut, also Kritikalität von Daten ist gewachsen. Das ist natürlich auch ein Treiber, sich mit dem Thema Souveränität jetzt noch stärker auseinanderzusetzen. Und du erwähnst KI. Wenn wir uns jetzt digitale Souveränität als sozusagen Klammer anschauen, wo Datensouveränität eine ganz große Rolle spielt, dann haben wir natürlich noch einen zweiten Aspekt, das ist KI-Souveränität. Und da hat jetzt der Vorfall mit Fable, also mit Anthropic und Fable, für mich, das war jetzt ja im Juni 26, das ist für mich ein echter Wendepunkt. Ich habe ja schon ein bisschen von diesen, sagen wir, auffälligen Neuigkeiten gesprochen, die das Thema wieder befeuert haben. Aber für mich ist das wirklich ein Wendepunkt gewesen. Und zwar, weil es jetzt wirklich passiert ist. Vorher waren es ja immer theoretische Dinge. Ja, also, ja, ein amerikanisches Gericht könnte anordnen, ja, dass ein amerikanischer Hyperscaler Daten rausrücken muss, auch wenn die in Europa liegen. Aber das ist ja alles super hypothetisch. Und jetzt ist es wirklich passiert. Ja, durch eben eine Exportkontrollanordnung wurde ein Modell zurückgezogen. Und das Spannende ist, dass das jetzt nicht nur schon wieder sozusagen diese Diskussion befeuert hat, hier bei uns logischerweise, sondern auch in den USA ist das ein Riesenthema. Auch unsere Daten zeigen, dass es ein globales Phänomen ist, das ganze Thema Datensouveränität. Und in den USA weiß ich auch von unseren Kollegen vor Ort, dass eben das auch dort ein Riesenthema ist, eben der, also dass eben durch einen Akt ja der Regierung plötzlich der Zugang zu dem führenden Frontier-Modell nicht mehr gegeben war. Das berührt auch die Unternehmen dort vor Ort. Das heißt, wir haben auch da eine große Diskussion. Und interessanterweise wird sogar in den USA mehr investiert, wie wir sehen. Und damit vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf diese Frage uns konzentrieren. Wie ernst nehmen denn das Unternehmen jetzt eigentlich dieses Thema? Denn wir können jetzt erstmal sagen, aus der Budgetperspektive haben doch noch viele geantwortet, dass sie das zwar wichtig Thema, aber am Ende eigentlich doch kein Geld dafür haben. Das lag jetzt je nach Region so, sagen wir so, wenn wir mal Europa vielleicht jetzt uns angucken, waren das immerhin 44% der Unternehmen, also fast die Hälfte, die gesagt haben, naja, eigentlich haben wir kein Budget. Und nur 9% in Europa haben gesagt, dass sie wirklich auch dediziertes, auch zusätzliches Budget haben, um Datensouveränität vorantreiben zu können. Also da muss man sagen, ja, Wichtigkeit hoch, aber dann die echte Umsetzung, da hapert es dann vielleicht doch noch so ein bisschen, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, die Geschichte oder die Story dahinter ist ja, Datensouveränität ist halt im letzten Jahr ziemlich groß geworden, ist ziemlich wichtig geworden, hat Einzug gehalten, hat für viel Furore irgendwo geworden. Und wie das halt immer so ist in der Geschichte, man fängt dann halt wild darüber zu sprechen, Konzepte aufzubauen, tolle PowerPoint-Slides zu entwerfen. Und ich glaube, wir haben jetzt aber auch einen Wendepunkt erreicht, wo wir jetzt langsam verstanden haben, dass wir auch viel über Souveränität gesprochen haben und jetzt auch anfangen müssen, das zu implementieren irgendwo. Und genau an diesem Wendepunkt sind wir, glaube ich, gerade. Und das ist auch ein toller Und das lässt sich auch durch die Zahlen aus unserer Studie letztendlich bewegen. Und das ist auch das, was du gesagt hast, Carsten, dass die Wichtigkeit zwar hoch ist, jeder sagt, juhu, wir müssen das alles machen, aber es zeigt auch, dass halt beispielsweise nur ein Drittel aller Unternehmen das Thema Datensouveränität tatsächlich in ihrer Strategie verankert haben. Ein weiteres Drittel macht es jetzt implizit halt in den Projekt mit und der Rest kümmert sich eigentlich noch gar nicht drum. Aber es ist schon mal 30% haben das schon mal als strategisches Ziel gesetzt. Und das ist schon mal enorm, finde ich.
Und ja, das ist das, da ich da kurz einhaken darf. Das, als wir die Studie ausgewertet haben, das war ja, sagen wir so im April, wir haben sie ja im Mai dann veröffentlicht, da haben wir uns diese Zahlen angekommen, gesagt so, ist das jetzt das Glas sozusagen halb voll oder halb leer? Und wir waren eigentlich der Meinung, klar, eigentlich, wie du gesagt hast, ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, sagen wir so knapp ein Drittel sagen, das ist schon, Datensouveränität ist Teil unserer Strategie. Jetzt, wo die Zeit weiter vorangeschritten ist, gerade jetzt auch mit diesem Fable-Vorfall, habe ich so langsam so ein bisschen den Eindruck, dass es eigentlich nicht genug. Also quasi in wenigen Monaten und mit den aktuellen Vorfällen würde ich jetzt schon sagen, nur 30% haben das als Teil ihrer Strategie. Und klare Aufforderung hier, das muss jetzt mit berücksichtigt werden. Jetzt kann niemand mehr einfach die Augen verschließen und denken, naja, das ist ja so ein Risiko, das betrachten wir einfach als so niedrig, dass wir uns nicht weiter drum kümmern müssen, sondern jetzt ist es passiert. Es gibt den Präzedenzfall und jetzt muss es in die Strategien rein.
Ja, und das ohne jegliche Planung, Vorhersage, sonstiges in der Richtung. Man kann das einfach nicht planen. Und es wird umso kritikaler, je mehr wir mit KI letztendlich auch machen. Das ist nämlich nur mal ein gesonderter Punkt, den ich jetzt nämlich auf dem Radar habe. Das ist das ganze Thema, wer sagt der KI überhaupt, was sie tun soll? Da reden wir über Kontext, wollen wir jetzt nicht ins Detail darauf einsteigen. Aber wer kontrolliert denn den Kontext, das ganze Unternehmenswissen? Wenn wir jetzt anfangen, wild irgendwo unseren Kontext hinzuplatzieren, geben wir auch wertvolles Unternehmenswissen am Ende des Tages ab. Wenn wir das abgeben und keine Kontrolle mehr über unser einiges Unternehmenswissen haben, dann laufen wir ein richtiges Problem. Deswegen sollten wir auch immer und zu jeder Zeit in der Lage sein, halt unsere Daten, unseren Kontext zu kontrollieren hier an der Stelle. Und deswegen kommt der Schluss, hat es was oder muss es quasi Einzug in der Strategie auch finden?
Absolut. Sprechen wir vielleicht nochmal ganz kurz über die Maßnahmen, die Unternehmen jetzt ergreifen, denn für mich ist das so eine der zentralen Erkenntnisse dieser Studie gewesen. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass Sicherheitsthemen, also Investment in Cybersecurity, Strengthen IT und Data Security ganz oben auf der Liste waren. Und ich denke auch, wie schon erwähnt, zu Recht. Dann kommen aber interessanterweise mit 35% an dritter Stelle genannt, nach zwei Security-Themen, war dann Stärkung einer hybriden Cloud- und On-Premises-Strategie. Also dieses Thema Cloud-Provider ist offensichtlich ein ganz großes, weil da ja die große Abhängigkeit auch ist. Und dieses quasi dieses Kombinieren von Cloud und On-Premises ist offensichtlich eine der wesentlichen Maßnahmen, die Unternehmen jetzt ergreifen wollen. Immerhin mehr als ein Drittel sagen das. Und spannenderweise ist dieses On-Prem-Thema noch öfter vertreten. 24% sagen, sie wollen jetzt mehr On-Premises nutzen. 16% wollen Repatriation machen, also das Zurückverlagern von Workloads aus der Cloud wieder auf eigene Hardware, eigene Rechenzentren. Und 13% sagen noch, sie wollen die Cloud-Migration anhalten oder langsamer machen. Und das finde ich doch äußerst bemerkenswert. Denn eigentlich sind wir doch jetzt seit, sagen wir mal, 10, 15 Jahren alle Unternehmen mehr oder weniger auf einer Cloud-First, Cloud-Only-Strategie. Und das klingt doch jetzt wie eine Rolle rückwärts, oder?
Ich würde nicht sagen, dass das eine Rolle rückwärts ist. Ich würde tatsächlich sagen, das ist einfach intelligentes Datenmanagement. Also einfach, wir machen jetzt Cloud und wir rennen alle blindlings in die Cloud, kann nicht die Lösung sein. Sondern das, was eigentlich eine intelligente Datenarchitektur auszeigt, ist ja die Flexibilität und die Handlungsfähigkeit. Und für mich unterstreicht das einfach noch dieses Hybrid-Cloud-On-Premise-Strategie. Genau diese Strategie, das, was für mich wichtig ist, man muss mal intelligent, also eigentlich, was fehlt, ist, ich muss mir intelligent überlegen, wie organisiere ich meine Daten richtig, für welchen Anwendungsfall. Das ist eigentlich, steht dem Ganzen zugrunde. Und wenn ich das habe, kann ich mir überlegen, okay, was packe ich jetzt on-premise, was ist für mich besonders wertvoll und schützenswert, was mache ich in der Cloud. Aber ich habe diese Option zu wählen. Das ist, glaube ich, eher der Punkt, als ich da in eine Richtung zu bewegen. Und nur On-Premise halte ich auch für ein bisschen blöd, sage ich einfach mal, weil man da irgendwie auch diese Trends und die Hypes und die ganzen neuen Funktionen und sonst was verpasst. Also es muss schon ziemlich ausgewogen sein. Auch wenn ein ziemlich gutes Ergebnis, oder wenn man nochmal ein bisschen mit den Ergebnissen runterdrillt, das, was du gerade gesagt hast, Carsten, auch sieht, dass gerade dieser Wechsel auf On-Premise-Systeme oder auch dieses Repatriation tatsächlich extrem angestiegen ist, von der Umsetzung her, im Vergleich zu der Studie, die wir im letzten Jahr hatten. Also bei den On-Premise-Systemen war es von 19% auf 24% ist jetzt angestiegen und bei Repatriation hat sich verdoppelt von 8% auf 16%. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant. Und noch eine Sache, und vielleicht noch eine letzte Sache, die ich auch noch spannend fand. Also wir haben ja gesagt, jetzt quasi Hybrid und On-Premise, das ist es letztendlich, oder das ist das, was die meisten Unternehmen von Architekturstandpunkt aus machen. Und dann hatten wir auch noch gefragt, wie sieht's denn aus, auf die europäischen souveränen Cloud-Angebote zu wechseln? Wollt ihr das denn machen? Vertraut ihr denen denn? Und da sagen tatsächlich nur 10%, das machen wir letztendlich. Hab mich auch erstmal ein bisschen überrascht. Interpretation ist ja offen, entweder wenn nicht genug Funktionen letztendlich angeboten, oder man traut halt den lokalisierten sozusagen Googles, AWFs, Cloud-Offerings hier im eigenen Lande oder in Europa quasi nicht ganz über den Weg. Aber daneben werden ja, wenn man das weiter ausführt, ja auch wirklich europäische Angebote geschaffen durch andere Hersteller, die dann nichts mehr mit den großen Hyperscalern zu tun haben.
Diese Zahl muss man mit den europäischen, diese European Sovereign Clouds muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig noch betrachten, weil die ja erst zum Teil gerade erst an den Start gehen. Beispiel AWS hat ja erst Anfang 26 das überhaupt in den Markt gebracht. Also da muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Trotzdem gibt es natürlich diese Vorbehalte nach dem Motto, ja, okay, ihr betreibt jetzt hier mit lokalem Personal, mit eigenen Gesellschaften, aber seid ihr nicht am Ende doch amerikanische Unternehmen mit im entsprechenden Zugriff des US Cloud Acts? Das sind natürlich dann die Vorbehalte, die man hört. Und das, glaube ich, wird sich zeigen. Aber wie du richtig erwähnst, diese Nutzung regionaler und lokaler Cloud-Provider, ich glaube, dass das sicherlich hochkommt. 29% sagen immerhin, das wollen wir machen. Also hier aus der Studie raus schon mal ein klares Signal, dass das passieren wird. Und wenn man mit denen spricht, ich nenne es einfach nur ein paar Beispiele, Stackit ist ja jemand, der gerade sehr große Aufmerksamkeit hat. T-Systems ist schon länger im Markt mit der T-Cloud. Wir haben in Deutschland auch IONOS, aber es gibt europaweit entsprechend auch. Ne? Genau, Frankreich, OVH, Scaleway, im UK gibt es welche. Also das ist ja ein Phänomen, dass jetzt tatsächlich man sagt, okay, ich möchte nicht nur auf die Hyperscaler setzen, sondern eben auch die Cloud-Provider nutzen. Was dann da genau gemacht wird, das können wir jetzt aus der Studie nicht sehen, aber es ist natürlich recht unterschiedlich. Ich kann das ja auf der einen Seite als Infrastructure as a Service nutzen, als einfach sage, ja, okay, ich möchte gerne kein eigenes Rechenzentrum betreiben, aber letztendlich, was dann passiert auf den Rechnern, das mache ich noch selber, bis hin natürlich zu entsprechenden Services, die aber häufig erst noch aufgebaut werden. Also wenn ich jetzt eben nach einer großen Auswahl von Datenbanken zum Beispiel suche, dann ist das jetzt nicht bei jedem dieser regionalen Cloud-Provider dann gegeben. Also da muss man dann, wenn man das machen möchte, halt entsprechend auch hingucken. Also erstmal sich über klar sein, was brauche ich denn überhaupt, was möchte ich denn überhaupt machen? Und zum Zweiten, ja, was wird denn da jetzt aktuell schon angeboten? Was bekomme ich dann eigentlich?
Ja, noch interessant. Ich komme ja aus der Region hier Berlin-Brandenburg. Hier bauen sie ja diese Rechenzentren, die lokalen. Und ich besuche auch viele Briefings und so, letztens auch Vodafone, die sagen, wir bauen in Brandenburg, Stackertief, wir bauen in Brandenburg, alles baut in Brandenburg hier. Also insofern, mal sehen, wo das hier noch endet.
Ja, interessanterweise, ne? Weil aber Frankfurt ist natürlich der bisher, glaube ich, so mit der größte Standort. Da wird auch weitergebaut. Also dieses ganze Thema Kapazitätsausbau in Rechenzentren ist auch global ein Phänomen und tatsächlich auch ein Engpass. Ne? Also wir haben jetzt so von den Prognosen her, ist das mit Sicherheit ein großes Thema, wo man auch in Engpässe reinläuft, dass man wahrscheinlich gar nicht den ganzen Compute bereitstellen können wird, der vermutlich gebraucht wird für die jetzt wachsende KI-Nutzung, die wir da haben. Gerne mal kurz zurückkommen auf ein Thema, was du gerade kurz so gestriffen hast, dass du gesagt hast, na, Hybrid macht ja Sinn, weil ich mich ja mit 100% On-Prem vielleicht abschneide von Innovationen oder neuen Funktionen. Und da würde ich gerne mal drauf eingehen, dass dieses ganze Thema Datensouveränität halt einfach keine einfachen Antworten hat, sondern ich versuche jetzt dadurch solche Aktivitäten Risiken zu reduzieren. Also ein Abhängigkeitsrisiko von einzelnen Anbietern oder ein Konzentrationsrisiko, dass ich nur einen Provider habe für kritische Datenmanagement-Themen oder ähnliches. Oder eben dieses Zugriffs- oder Rechtsraumrisiko, was wir schon diskutiert haben und ähnliche Dinge. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel jetzt drüber nachdenke, würde jetzt von einem Hyperscaler auf ein On-Prem-System gehen, dann schaffe ich mir aber wieder neue Risiken. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem wir hier drin stehen. Es gibt nicht die eine super Lösung, sondern es gibt eigentlich immer nur eine Risikobetrachtung. Denn ja, die Gründe, warum wir mal in die Cloud gegangen sind, die gelten ja weiter. Ja, das ging ja hier um Skalierbarkeit, es ging um Elastizität der Leistung, die ich da abrufen kann. Es ging übrigens auch um Sicherheit. Ja, das ist auch ein Thema, dass wahrscheinlich die Hyperscaler da mehr investieren und auch am Ende sicherere Systeme darstellen können. Und auch um Einfachheit. Ja, einfach sozusagen die Services nutzen zu können, mich nicht selber drum zu kümmern, um Hardwarebeschaffung, Betriebspersonal, Know-how, Skills etc. Also wir schaffen uns Risiken mit Betrieb, mit Skills, mit, ja, habe ich noch Zugang zu den neuesten Innovationen, die eben häufig in den Stacks der Hyperscaler passieren. Ich habe ein Kostenrisiko. Ich würde mal behaupten, dass letztendlich in Souveränität auch investiert werden muss, dass also wahrscheinlich bei vielen Szenarien das durchaus teurer ist, eine Datensouveränität herzustellen als System. Das heißt, kein einfaches Thema. Wir substituieren sozusagen die einen Risiken durch andere und deshalb gibt es nicht diese eine Lösung. Und das ist für mich eigentlich auch so ein bisschen die Quintessenz dieses ganzen Themas. Es kann nicht das Ziel sein, jetzt irgendwie eine maximale Souveränität zu erzeugen, sondern ich muss mir anschauen, was habe ich denn für Daten? Ich muss sie quasi erstmal wissen, wo sie sind und klassifizieren und mir dann überlegen, bei den Daten, wo ich sage, hier brauche ich eine höhere Souveränität, also mehr Kontrolle, weil sie eben besonders sensibel sind, besonders kritisch, da gezielt muss ich mir überlegen, was ist jetzt die richtige Antwort? Ja, vielleicht ist es eine Sovereign Cloud, vielleicht ist es ein europäischer Provider, vielleicht ist es auch ein On-Prem-System. Und genau das ist aber dann zu tun und das eben dann sozusagen bewusst für einzelne Datenarten, genauso jetzt übertragen dann aber auch für sozusagen AI-Use-Cases oder vielleicht bestimmte AI-Modelle, die ich vielleicht nutzen möchte oder bestimmte Workloads, die ich habe. Und diese Arbeit muss man halt machen. Und dann wird sich eben rausstellen am Ende, dass ich halt Daten- oder AI-Systeme habe, wo es völlig in Ordnung ist. Für mich völlig unkritisch, wenn die irgendwo in einem amerikanischen Hyperscaler laufen und andere, ich sage, nee, das möchte ich nicht. Und da muss ich dann auch den größeren Aufwand treiben. Also es gibt diesen schönen Begriff der Minimum Viable Sovereignty und ich finde, da trifft es eigentlich ganz gut, ja, dass man sich überlegen muss, ja, was ist das Souveränitätsniveau, was ich jetzt für bestimmte Arten, für bestimmte KI-Workloads brauche und das muss ich dann eben entsprechend umsetzen. Aber es gibt eben nicht diese One-Size-Fits-All nach dem Motto, okay, wir machen jetzt das und das müssen wir jetzt für alles machen. Das funktioniert halt so nicht, weil es auch wenig bringt. Wie gesagt, wir substituieren die einen Risiken durch andere. Deshalb gibt es auch nicht eben die goldene Lösung sozusagen.
Tja, Softverkauf verhindert nicht das Denken sozusagen. Man muss denken und die Software nimmt es einen nicht ab. Aber ja, kann ich dir auch nur vollkommen zustimmen.
Ja, vielleicht abschließend nochmal einen Blick auf die Herausforderung. Jetzt sind wir ja schon dabei, dass es eben nicht so ein ganz einfaches Thema ist. Wir haben genau die Frage ja auch gestellt. Ja, welche Herausforderungen seht ihr eigentlich bei der Implementierung von Data Sovereignty in eures Unternehmens? Und an erster Stelle tatsächlich das Thema fehlende Ressourcen. Mit 44% der Antworten, an dritter Stelle mit 35% der Antworten, fehlende interne Expertise. Und das würde ich gerne nochmal betonen, dieses Thema. Also ja, das Hauptproblem sind organisatorische, sozusagen menschliche Themen, fehlende Menschen, fehlendes Know-how. Und das ist auch Teil von digitaler Souveränität. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Ja, wir können jetzt hier viele tolle Konzepte entwickeln, ja, wie ich jetzt eine höhere Souveränität herstellen kann. Aber es bringt mir alles gar nichts, wenn ich gar nicht die Skills habe, sie umzusetzen. Und deshalb ist es eben extrem wichtig für Unternehmen, das jetzt nochmal mit in den Blickpunkt zu nehmen und zu sagen, hey, was müssen wir hier tun? Wen müssen wir ausbilden? Wen müssen wir vielleicht einstellen? Oder welches Souveränitätsniveau können wir überhaupt erreichen mit dem Know-how, was wir haben?
Mhm. Also sind wir mal ganz ehrlich, wir machen ja so viele Studien, Carsten, zu so vielen Themen. Und immer, wenn wir nach Herausforderungen fragen, ist ein wiedererkennbares Muster da. Befähigt euch, Leute. Ihr müsst die Skills aneignen. Ihr braucht das richtige Backup sozusagen, das richtige Funding dahinter, die richtige Managementunterstützung. Und die Organisation steht immer an erster Stelle.
Absolut. Und das ist, sage ich jetzt neuerdings auch immer, ist auch ein bisschen mein Beitrag zu dieser Wahnsinnsdiskussion, ob jetzt KI alle Jobs eliminieren wird, was aus meiner Sicht tatsächlich Unsinn ist. Und in unseren Befragungen wird diese Aussage, es sind einfach zu wenig Leute da, wird eigentlich immer wieder unterstützt. Natürlich geht es um Skills. Ja? Und ich glaube, dass es jetzt einfach wichtig ist für Unternehmen, sich zu überlegen, was kann ich jetzt oder was brauche ich denn an Know-how und Fertigkeiten, um eine höhere Simulität herzustellen. Und das ist eben genau Know-how über Architekturen, also Cloud-Architekturen, On-Prem-Architekturen und Betriebsmodelle. Das ist ganz wichtig. Natürlich auch dieses Know-how über AI-Betrieb und auch Modelle. Denn das wird aus meiner Sicht das große Thema, dass wir wahrscheinlich viel schneller AI on-premise kriegen, als Daten on-premise zu bewegen, weil wir da noch einen zweiten Riesentreiber haben. Neben Sovereignty ist natürlich Kosten. Und die großen Frontier-Modellbetreiber erhöhen gerade die Kosten. Und wir sprechen jetzt mit den ersten Unternehmen, die sagen, unsere Business Cases für unsere AI-Use Cases funktionieren gar nicht mehr, wenn jetzt die Kosten da sich erhöhen oder wenn wir nicht mehr mit Subscription-Modellen arbeiten können, sondern quasi per Usage bezahlen müssen, was der große Trend gerade ist bei den LLMs. Und deshalb glaube ich, dass wir dieses On-Prem-Thema, also Modelle On-Prem zu betreiben, gerade in der KI-Bereich jetzt sehr stark bekommen. Und da auch immer wieder dann die Klassifikation, brauche ich denn überhaupt das Frontier-Modell oder ist eben das Open-Source-Modell, was vielleicht ein bisschen dahinter steht, aber völlig gut genug ist, die richtige Wahl. Denn dann habe ich auch gleichzeitig ein großes Kostenthema wieder mit erschlagen. Also da, glaube ich, wird sich sehr viel tun. Und das sind natürlich Skills, die jetzt gebraucht werden in Unternehmen. Und deshalb, hört weiter hier beim Data Culture Podcast zu. Das ist ein Mittel, sich vielleicht ein bisschen aufzuschlauen zum einen oder anderen Themen. Die BARC-Events sind ein weiterer, da liefern wir einen Beitrag. Das nächste große ist im November, der BARC Data und AI Summit, wo wir sehr viele dieser strategischen Themen berühren werden. Und dann werden wir natürlich weiter aufklären, publizieren und da letztendlich unseren Beitrag zu leisten, dass wir hier alle schlauer werden und dann es schaffen, eben die angemessene, richtige Souveränität in den Unternehmen auch überhaupt erreichen zu können. Tim, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir die Studie zusammen gemacht haben, für deine Einblicke in die Studie. Und wir haben schon beschlossen, dass wir sie Anfang 2027 wieder durchführen werden und sind wahrscheinlich jetzt schon gespannt, was dann weiter rauskommen wird. Ne?
Auf jeden Fall. Und diesmal nochmal ein Level tiefer. Da geht's ins Eingemachte.
Tim, danke dir und bis bald. Ciao.
War mir eine Freude. Danke, Carsten. Ciao.